Ich habe vorhin schon gesagt, dass es heute um Leben gehen soll. Was ist Leben? Und hatte letzte Woche schon einen Psalm von einem Mann, der nicht alles richtig gemacht habe, habe ich auch letzte Woche gesagt. Aber man kann aus dem Psalm so viel lernen, auch für sein eigenes Glaubensleben. Und so möchte ich uns den Psalm 16 lesen. Es ist wieder ein Psalm, den David geschrieben hat. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer in die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da.
So, es ist schön, ich bin wieder mal hier. Obwohl, je älter man wird, umso weniger mit Schwung geht man noch von. Man denkt immer noch, macht die Stimme noch mit, macht die Gedanken noch mit. So geht es halt, wenn man älter wird. Aber ich habe mich sehr gefreut über den Anfang, den wir hatten. Das gelesene Wort und die Lieder, die wir gesungen haben, alles zeugte von der Wirklichkeit Gottes, von der Wahrheit Gottes, von der Gegenwart Gottes, von der Freude in Gott. Wir leben in einer Welt, wo man Gott abschafft. Habt ihr schon gemerkt? Mehr und mehr. Mehr und mehr. Ich habe auch was gelesen. Ich würde es mal sagen. Eine neue Wissenschaft, die Neurobiologie, habt ihr davon gehört schon? Das ist die neueste. Ein Professor, bei dem ich das gelesen habe, der nennt sie die Hirnforscher. Ja, und die haben ja schon Gedanken erarbeitet. Dass der Mensch nicht frei ist. Er kann zu keiner Verantwortung herangezogen werden. Wo führt das hin? Man schafft Gott ab. Und das ist der Ernst unserer Tage. Ich glaube, es wird schlimmer und schlimmer werden. Und es ist vielleicht gut, dass wir einmal auf diese Dinge hingewiesen werden. Weil sie nicht fern sind. Sie sind da. Sie sind da. Mir fiel gerade noch ein, bei den ganzen Bekenntnissen von der Gegenwart Gottes. Das ist schon ein paar Jahre her. Ein alter Herr war da und begrüßte mich und wir gingen auseinander. Es war gerade Osterzeit, da sagte ich, ja, ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern. Er ging ein paar Schritte weiter, drehte sich um und sagte, halt, sagen Sie mal, was Sie gesagt haben, hört mir ja gar nicht mehr. Ja. Gott brauchen wir nicht mehr. Wir kommen ohne ihn viel besser zurecht. Je mehr wir ihn abschaffen, umso mehr Freiheit haben wir. Und das ist die Gefahr unserer Tage. Ja, wir sind bei dem Leben. Alles Leben kommt von ihm. Ohne ihn gibt es kein Leben. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist der Gott, der alles geschaffen hat. Und das ist die Gefahr, in der wir stehen. Wir brauchen Gott nicht mehr. Ach ja, wir haben die Evolution. Oh ja, oh ja. Da habe ich doch in einem wissenschaftlichen Buch gelesen, dass man schreibt, über diese hervorragende Eigenart, diese Evolution, was sie in Jahrmillionen Jahren hervorgebracht hat. Wir brauchen Gott nicht mehr. Das ist unsere Zeit. Aber alles Leben kommt von Gott. Wir wollen etwas über das Leben nachdenken. Es ist schön. Was ist eigentlich Leben? Wir alle haben vielleicht einen Tag, da wir geboren wurden. Und wir alle wissen, wenn wir ein bisschen gelebt haben, eines Tages kommt ein anderer Tag und dann ist das Leben zu Ende. Und wie wenig wissen wir über das Leben, wie wenig denken wir über das Leben nach. Mir fällt gerade ein ganz berühmter Schauspieler ein, ich habe den Namen vergessen. Man nannte ihn den nordischen Kleiderschrank, vielleicht kennt ihr noch, die Älteren zumindest. Der sagte, auf alles hat man mich in meinem Leben vorbereitet, wie ich mit meinem Geld umgehen soll, welche Versicherungen ich abschließen soll und so weiter. Jetzt bin ich krank, ich weiß, ich muss sterben. Aber davon hat mir keiner etwas gesagt, wie mich da vorbereiten soll. Gott ist ausgeklammert. Und doch ist das Leben so, es fängt an und es hat ein Ende. Ich habe an den Herrn gedacht. Der Herr sagte von sich, ich weiß, woher ich gekommen bin. Er kam vom Vater. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich gehe zum Vater. Mittendrin liegt ja das auch bei uns. Was ist der Inhalt unseres Lebens? Bei ihm war es der Inhalt, dass er kam, um zu sterben für uns, damit wir das Leben haben. Wenn man fragt, was ist das Leben, was gibt man für eine Antwort drauf? Ich habe da so ein Bruchhaus bei mir in der Wohnung, ich habe mal nachgesehen, über das Leben. Ja, sie schreiben auch, was ist das Leben? Und es ist erstaunlich, die wissen zu schreiben, wie viele Wissenschaften sich eingehend mit dem Leben beschäftigt haben. Allein die Philosophie hat ein ganzes Jahrhundert gehabt, glaube ich, das 19. Jahrhundert, wo sie sich mit dem Leben beschäftigt haben. Was kommt raus? Null. Nichts, nichts, nichts. Die beste Antwort habe ich von einem Mediziner gehört, ein Professor, ich glaube Weber heißt er, aus der Schweiz. Der hat geschrieben, wir kennen Lebensvorgänge, aber wir kennen das Leben nicht. Und das ist wahr. Wir kennen das Leben nicht. Was macht unser Leben aus? Dass man einmal geboren wird, 60, 70, 80 Jahre, vielleicht 90 Jahre, heute auch 100 Jahre alt wird. Wie kommt das? Was macht das Leben aus? Ehrlich gesagt von einem Mediziner. Lebensvorgänge kennen wir, aber das Leben selbst kennen wir nicht. Und darum steht in der Bibel, Gott kennen, geht's weiter, das ist Leben. Das ist Leben. Und der Vater hat das Leben dem Sohn gegeben, der Sohn gibt das Leben uns. Aber nicht nur so ein paar Tage, er gibt uns ewiges Leben. Davon wollen wir später hören. Ich wollte zuerst nur mal diese Frage anschneiden, ja, was ist eigentlich Leben? Wir haben alle Leben. Aber wie wirkt sich das aus? Ja, wir haben es alle gelernt, ich habe es auch gelesen, aber in dem Lexikon da, die jetzt sagen alle, was ist Leben? Da geben sie die Antwort. Man lernt es auch im Biologieunterricht, so habe ich es gelesen. Und da haben sie, glaube ich, 7 Antworten dafür. Das erste ist Atmung, das zweite ist Nahrungsaufnahme, Ausscheidung, das dritte. Das vierte, die Reizbarkeit. Wir können alle mal irgendwie gereizt werden durch irgendetwas. Fünfte ist Wachstum. Sechste ist Vermehrung. Das siebte ist Bewegung. Ja, der hat recht, der Professor. Lebensbewegungen kennen wir, aber nicht das Leben. Und nun heißt es in einem Psalm, er ist auch von David, David hat hervorragende Psalmen geschrieben. Er war ein Hirtenjunge. Wenn man denkt, was dieser Mann geworden ist, einer der größten Könige, der bedeutendsten Könige, die es gibt in der ganzen Geschichte. Was hat der für Psalmen geschrieben? Hervorragend. Schön, dass wir sie haben und noch schöner, wenn wir sie lesen. Ich glaube, Psalm 16 ist es. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Bei der Quelle denke ich an das Wasser, nicht? Da sprudelt es bei mir, wenn ich an die Quelle denke. Quelle des Lebens. Und in deinem Licht, du hast über das Licht gesprochen, glaube ich, vor 14 Tagen, da sehen wir das Licht. Wir merken also, wie abhängig wir sind, dass Gott uns Licht schenkt, um Licht zu sehen. Wir sind so intelligent, meinen wir, und wissen so wenig. Aber in seinem Licht sehen wir das Licht. Und bei ihm ist die Quelle des Lebens. Und da kommt das Leben her. Ich habe schon etwas vorausgesehen. Wir haben am Schluss wohl nachher noch ein schönes Lied ausgesucht von dir. Ich wusste gar nicht, dass das im grünen Buch drinsteht. Wie heißt das von der Quelle? Na? Irgendwann wird es notiert. Ja, du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt. Ein schönes Lied. Ich freue mich, dass du das ausgesucht hast, oder du, ich weiß nicht wer, dass wir das Lied dann singen. Gott gibt das Leben, das sich wirklich lohnt. Deswegen lohnt es sich, auch einmal über das Leben nachzudenken. Das wollen wir jetzt etwas tun. Wir haben versucht, ein paar Antworten zu geben. Was ist das Leben? Wir wissen es nicht. Aber wir leben. Wir müssen zur Quelle des Lebens gehen. Und da erfahren wir es. Gott kennen, das ist Leben. Wir haben also die Bibel. Wir brauchen die Bibel, um etwas über das Leben zu erfahren. In der Bibel gibt es drei Worte, die mit Leben übersetzt werden. Ich lese, wie sie im Grundtext stehen. Das ist das Wort Bios, das kennen wir alle. Das nächste Wort ist Zoe, kennen wir auch. Und das dritte Wort ist die Psyche oder die Seele. Das sind alle Worte, die uns bekannt sind. Schade, dass nicht alle in der Bibel so übersetzt sind, wie sie da stehen. Dann würden wir manches klarer und besser verstehen. Es ist manchmal bei dem Wort von der Psyche, dass sie einfach meistens Seele übersetzen oder Oden übersetzen. Aber tiefer versteht man es, wenn es richtig genannt wird. Aber gleich kommen wir noch darauf zurück. Also es gibt diese drei Worte. Ich will eine kurze Erklärung dazu geben. Das erste Wort ist Bios. Das kommt am wenigsten vor. In der Bibel kommt nur 10-mal vor. Der Gedanke von Bios, das ist das natürliche Leben. Da wird uns gesagt, Bios heißt, das ist das Leben, das jemand führt. Wir führen alle ein Leben. Manche ein schönes Leben, ein glückliches Leben, ein zufriedenes Leben, manche ein kümmerliches Leben, ein armes Leben. Ja, es hängt viel damit an, in welche Familie wir hineingeboren worden sind. Hat sich einer die Familie ausgesucht, in die er geboren worden ist? Ich nicht. Du auch nicht, können wir nicht. Und doch hat es so viel Bedeutung für das Leben von jedem Einzelnen. Da merken wir schon die erste Handschrift Gottes, wo wir unser Leben beginnen und fortführen. Hat alles einen tiefen Sinn. Bios, das Leben, das jemand führt. Jetzt können wir sogar einen Einfluss nehmen auf das Leben, das wir führen. Es gibt ein Gebet in der Bibel. Oh, ich bete das jeden Tag, oft, mehrmals. Es ist mir so wichtig. Es steht in der Bibel drin, dass Gott meint, wir sollen das Gebet, dieses Gebet vor allen anderen Dingen beten. Kennt ihr das Gebet? Steht im 1. Timotheusbrief oder 2., glaube ich im 1., Kapitel 2. Wir sollen tun vor allen Dingen. Wir kennen das Wort zuallererst, trachte nach dem Reiche Gottes, aber da heißt es ja noch viel stärker, vor allen Dingen sollen wir das tun. Gebet, Flehen, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, damit wir ein stilles und ruhiges und gottseliges Leben führen dürfen. Das ist dann die Gabe Gottes an uns, wenn wir auf ihn hören und dieses Gebet für uns übernehmen, für alle Menschen, für alle in Hoheit zu beten. Das ist für unsere Tage äußerst, äußerst wichtig, bei allem Durcheinander. Unsere Gebete können auch manches in Ordnung bringen. Aber schön ist, welchen Segen uns Gott gibt. Das Leben, das wir führen. Eigentlich könnte man an der Stelle besetzen, da steht nur das Wort Dia dabei, das Leben, das wir durchführen, in göttlicher Weise. Still, ruhig, gottselig und in allem würdigen Ernst. Das ist ein Leben, das ich mir eigentlich auch wünsche, liebe Geschwister. Wir sollten beten, ich gebe es gern weiter, Gott schenkt es dann. Noch ein anderer Gedanke von Leben Bios. Bios hatte noch einen zweiten Sinn, das Leben, das wir führen, aber auch das Leben, das wir führen, eben hat es eben seine Auswirkungen. Der Herr hat sie einmal an den Geldkasten gesetzt. Man hat gesehen, wie sie ihre Geldscheine hineingeworfen haben, die Reichen. Dann kam so eine alte Witwe, und was hat sie reingelegt? 2 Pfennig. Und dann kommt das Urteil des Herrn. Diese hat mehr hineingelegt als all die anderen. Komische Rechnung. Aber die Beurteilung vom Herrn ist gut und richtig. Wie hat er gesagt? Die haben alle von ihm Überfluss gegeben. Aber diese Frau hat ihren ganzen Bios, jetzt übersetzt man, ihren ganzen Lebensunterhalt hineingelegt. Ja, wer hat mehr gegeben? Der Herr hat es gesagt. Also das war das erste Bios. Das andere ist Zoe. Jetzt habe ich gedacht, wenn Bios das natürliche Leben ist, Zoe ist jetzt nur das göttliche Leben. Habe mich getäuscht. Das Wort Zoe ist wohl in besonderer Weise das göttliche Leben. Wir kommen gleich drauf. Aber das Wort Zoe gilt auch für unser natürliches Leben. Da können wir auch das Wort Zoe in manchen Stellen einsetzen. Die Bibel macht es zumindest. Ich möchte vielleicht 2 Stellen nennen. Ja, wo habe ich sie stehen? Auf meinem schönen Zettel. Ich weiß sie auch auswendig, wenn ich mir alles gleich im Kopf habe. Der ist ein reicher Mann. Der ist so reich, dass er meint, jetzt baue ich mir neue Häuser und Scheunen und so weiter. Ich habe ja genug, ich habe genug. Was sagt der Herr? Keiner lebt davon, dass er viele Güter hat. Und im einen Fall sagt er dann, du Tor, heute Nacht wird man dein Leben von dir nehmen. Was hast du? Ja, auch das natürliche Leben, Zoe, ist sehr begrenzt, sehr begrenzt. Aber das Wort hat auch einen ernsten Klang für Kinder Gottes, für Christen. Der Herr bringt es im 1. Korinther 15, in dem herrlichen Kapitel von der Auferstehung. Da sagt er im Blick auf viele, die das verleugnen, da werden wir dann auch angesprochen. Wenn wir aber auch sagen, wir setzen unsere Hoffnung auf Christus nur für dieses Leben, dann sind wir die Ärmsten von allen Leuten. Zoe. Also in dem Leben stehen wir auch drin. Wir können auch dieses Leben haben. Es ist gut, wenn wir eine gute göttliche Unterweisung haben und mehr ins göttliche Leben hineingeführt werden. Das waren einmal diese beiden Worte. Kennen wir alle, Bios und Zoe. Jetzt kommt noch das Wort von der Seele. Da möchte ich zum Schluss etwas sagen über die Seele. Ist ein wunderbares Wort. Leider wird über die Seele allgemein wenig gesprochen. Ich möchte jetzt gerne etwas sagen über das Wort Zoe im höheren Sinn. Wir haben ja gesehen, Gott ist die Quelle allen Lebens. Dann ist es gut, hineinzuschauen, welches Leben ist in der Quelle. Was sagt uns die Bibel von dem Leben Gottes? Da wollen wir ein paar Worte lesen dazu, oder sie wenigstens nennen. Und wir sehen, das ist dann wirklich das höhere, das wirkliche Leben. Ja, wie es dann in dem Lied heißen wird, das Leben, das sich wirklich lohnt. Also ein erstes Wort steht Johannes 5, Vers 26. Johannes Evangelium 5, 26. Da sagt der Sohn, Gott hat Leben in sich selbst. Und dieses Leben hat er auch dem Sohne gegeben. Der Vater und der Sohn haben Leben in sich selbst. Welche Abhängigkeit haben sie von irgendeinem anderen Leben? Von keinem. Schüttelst den Kopf, das ist recht so. Sie haben Leben in sich selbst. Deswegen ist Gott die Quelle des Lebens. Alles Leben, das es in dieser Welt gibt, ist nur da, weil Gott es gegeben hat. Sonst wäre es nicht da. Es ist ein tiefes, wunderbares Wort, darüber nachzudenken. Mir fällt gerade ein, ich war auf einer Freizeit und ein Bruder kam zu mir, hatte wohl Spaß an mir. Komm, wir setzen uns heute Abend noch hin und unterhalten uns ein bisschen. Und er wollte gleich ein Thema angeben. Sag mal, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was vor Gott gewesen ist und was nach Gott sein könnte? Da habe ich gesagt, du, da können wir kein Gespräch führen. Ich kann dir nur die Antwort geben. Ich habe es in der Bibel gefunden. Gott sagt, vor mir war kein Gott und nach mir wird kein Gott sein. Ja, ich weiß, das Gespräch wäre philosophisch weitergegangen. Da kann es sich drüber unterhalten. Aber von der Bibel her gibt es klare Antworten. Das ist von Gott. Ja, er ist die Quelle des Lebens. Vor mir war kein Gott, nach mir wird kein Gott sein. Ein zweites Wort. 1. Timotheus 6, Vers 16. Gott und auch sein Sohn, sie haben allein Unsterblichkeit. Das ist nicht der Sehnsucht von allen Menschen, auch vielleicht von dir und von mir, Unsterblichkeit wäre doch schön, nicht? Sterben, so schön ist es nicht. Weil das Wort so tiefgehend ist, sie haben allein Unsterblichkeit. Dann habe ich in der Konkordanz nachgesehen, wie oft kommt eigentlich Unsterblichkeit vor und wer kriegt Unsterblichkeit? Steht dreimal in der Bibel, Unsterblichkeit. Und das hat mich so erfreut. Einmal von Gott und seinem Sohn, sie haben Unsterblichkeit. Und dann steht es zweimal da von uns. Wenn der Herr wiederkommt, wenn die Toten auferstehen werden und verwandelt werden, wenn die Lebenden verwandelt werden und wir werden zusammen zum Herrn entrückt werden, dann ziehen wir Unsterblichkeit an. Ist das nicht schön, wenn man sich Gedanken macht um das Leben Gottes und dass Gott uns jetzt schon sagt, du wirst teilhaben an meinem Leben der Unsterblichkeit. Da hast du Licht, Licht. In seinem Licht sehen wir das Licht für die Zukunft. ein anderes. Da steht in Hebräer 7. Das wird vom Sohn gesagt, dass der Vater ihm ein unauflösliches Leben gegeben hat. Unauflösliches Leben. Er wird verglichen mit Melchisedek, dem König der Gerechtigkeit, dem König des Friedens, dem Priesterkönig. Er hat vom Vater unauflösliches Leben. Ja, ich habe mal in einer Versammlung gehört, dass ein Bruder ganz kühn sagte, wir haben unauflösliches Leben und die anderen haben ewiges Leben. Das klingt immer schön, wenn man etwas mehr hat als die anderen, nicht? Aber stimmt's? Steht nur von ihm da. Unauflösliches Leben. Ewiges Leben kommt auch noch dran. Das ist etwas Wunderbares, Herrliches, wenn man das erkennt. Aber unauflösliches Leben hat bis jetzt nur der Sohn. Und wenn man etwas weiterliest im Hebräerbrief, wo es steht, Kapitel 7 ist es, ein paar Verse weiter, darum, weil der Vater ihm unauflösliches Leben gegeben hat, vermag er auch uns alle, wenn wir ihm nahen, völlig zu erretten. Kinder Gottes, das ist eine Botschaft. Wir haben einen Herrn, der uns völlig erretten kann. Das ist das Leben, das wir haben dürfen. Einen solchen Herrn zu haben und an seinem Leben teilzuhaben. Ja, nun kommt noch das Wort dran. Erst Johannes 5, Vers 20. Da wird vom Sohn Gottes gesagt, er ist der wahre Gott und er ist das ewige Leben. Manche zweifeln ja heute noch dran, ob Jesus Gott ist. Wir haben so viele Zeugnisse in der Bibel, Jesus ist Gott. Hier steht eine Stelle, es gibt noch viele weitere. 1. Johannes 5, 20. Er ist der wahre Gott, er ist das ewige Leben. Wir können jetzt im 1. Johannesbrief nachlesen, besonders Kapitel 5. Der Vater hat dem Sohne das ewige Leben gegeben, weil er das ewige Leben ist, der Sohn, damit er uns auch ewiges Leben gibt. Von den wunderbaren Eigenschaften des Lebens Gottes können wir jetzt als Kinder Gottes an dem ewigen Leben Gottes jetzt schon Anteil haben. Ich weiß, das müsstet ihr alle schon wissen, ist schon oft hier gesagt worden, wird hoffentlich noch mehr gesagt werden. Wer an ihn glaubt, der hat das Leben. Aber wer dem Sohn nicht glaubt, der hat das Leben nicht. Ja, wie kommen wir dazu? Gern nenne ich ja mal aus dem Johannesevangelium, glaube ich, Kapitel 5, Vers 34, wo der Herr sagt, wahrlich, wahrlich oder wörtlich, Amen, Amen. Amen ist der Schwur Gottes. Wer mein Wort hört, sagt der Herr, und glaubt an den, der mich gesandt hat. Wer glaubt, dass der Vater den Sohn aus Liebe zur Welt ihn gesandt hat, auch für dich und für mich, der hat das ewige Leben. Nicht er bekommt es, er hat es. Diese wunderbare Botschaft, dass man jetzt schon ewiges Leben haben kann, das finden wir nur in den Johanneszeugnissen und in den Pauluszeugnissen. Wenn manche meinen, ja, ich gucke gleich die ersten drei Evangelien an, da werde ich auch ewiges Leben finden. Ja, da steht auch ewiges Leben, aber das kannst du später bekommen. Ewiges Leben jetzt zu haben, ich sage es gern, extra bewusst, wenn du es suchst in der Bibel, such es nur, wo es steht, bei Johannes und bei Paulus. Und da gibt es dieses wunderbare Zeugnis, wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, er ist jetzt schon vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer an ihn glaubt, wird auch nicht mehr sterben. der geht heim. Heim zum Vater. Wie der Sohn gesagt hat, in des Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich sie euch bereiten. Aber sie sind da. Ja, ich möchte vielleicht noch, wenn wir die Zeiten überziehen, ein paar Worte zur Seele sagen. Das ist ja das dritte Wort vom Leben in der Bibel. Es ist ja ein Wort, wo man nicht allzu viel hört über die Seele. Ist so unbekannt, auch in der Verkündigung. Ich habe in der ersten Zeit meines Lebens, ich weiß nicht, was ich schon mal gesagt habe, oft genug der Seele gefragt. Ich hörte immer von den Brüdern das Zeugnis, wenn du stirbst, dein Geist geht zu Gott und dein Leib geht ins Grab. Ich dachte, man sagte nichts über die Seele. Ich war einmal eingeladen zu einem etwas vornehmeren Kreis, zu einer Bibelstunde. Da war ein Professor, der hat die Bibelstunde gehalten. Und nachher gab es noch Kaffee trinken. Ich war noch sehr jung. Ich kriegte die Ehre, dass ich neben dem Professor saß beim Kaffee trinken. Ich dachte, naja, der hat eine gute Bibelstunde gehalten. Ich werde mal fragen, was gibt es mit der Seele? Und habe ihn gefragt. Ich sehe ihn fast heute noch. Ist ja lange her. Über 60 Jahre. Er lächelte ein wenig erhaben. Ach du armes Bübchen, du weißt ja gar nichts. Und hat er mir erklärt, was mit der Seele wird. So. Das heißt mit anderen Worten, die Seele wird aufgelöst. Im Laufe der Jahre habe ich dann noch kennengelernt, es gibt einen Bibelkreis, der lehrt das, dass die Seele einmal aufgelöst wird. Er glaubte mir, hat mir eine gute Antwort gegeben. Ich war traurig. Aber nicht allzu lange. Ich habe ja immer die Bibel gelesen, auch jetzt weiter, damals. Und habe dann auf die Seele geachtet. Dann kam ich plötzlich im Jesaja, glaube ich, Kapitel 42 war es, kam mir ein Wort, da heißt es von Gott, er stellt seinen Sohn vor. Das ist mein Geliebter. Und sagt dann weiter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Oh, war ich erschrocken. Gott hat eine Seele, habe ich bisher nicht gewusst. Ab dann wusste ich es. Gott hat eine Seele. Und dann war mir klar, Gott hat mich geschaffen in seinem Bilde, nach Geist, Seele und Leib. Wird die Seele aufgelöst? Nee. Gibt schöne Worte, dass mit der Seele es anders wird. Ich werde vielleicht ein paar nennen. Ja, ich will mal einen klugen Satz vorlesen über die Seele. Das stammt nicht von mir. Das ist vom Bruder Heinrich Langenberge, sein Bruder. Ich habe ihn kennengelernt noch. Er ist sehr alt geworden, war immer ein Schriftforscher, ein sehr guter. Er hat zur Seele geschrieben, die Seele ist das Leben, wie es im einzelnen Individuum sich regt und den stofflichen Körper erfüllt. Ein guter Satz. Kann man nachdenken. Lesen nochmal. Die Seele ist das Leben, wie es im einzelnen Individuum sich regt und den stofflichen Körper erfüllt. Der ganze weitere Gedanke ist, die Seele hat die Eigenschaften für Denken, Fühlen und Wollen. Auch schön darüber nachzudenken. Psychologie ist inzwischen auch dahinter gekommen, dass das Eigenschaften der Seele sind. Die Seele ist eben das Belebte, ist das lebendige Wesen selbst. Und das ist wahr. Die Seele ist das Leben. Vor mehr als 100 Jahren gab es in Berlin einen sehr bekannten, berühmten Medizinprofessor, Professor Dr. Sauerbruch, von dem habe ich nur eins gelesen, und das weiß ich noch. Er hat, weiß ich, ca. 100 Leichen auseinandergenommen, weil er immer geforscht hat. Und am Endergebnis schrieb er, obwohl er so viele Leichen auseinandergenommen hat, eine Seele hat er nirgends gefunden. Das heißt mit anderen Worten, das gibt es nicht. Seelen gibt es nicht. Da habe ich auch gedacht, lieber Herr Professor, wenn du die Bibel lesen würdest, würdest du anders denken. In der Bibel erlebst du einige Sterben und dann heißt es, ihre Seele ging von ihnen aus. Aha. Das Prinzip des Lebens ist in der Seele. Die Seele ging von ihm aus. Gegenstück. Paulus hat mal ein bisschen in die Mitternacht hineingeredet. Und da ist ein junger Mann vom 6. Stock runtergefallen. Alle haben gemeint, der ist tot. Paulus hat ihn umfasst. Was hat er gesagt? Macht keinen Lärm. Seine Seele ist noch in ihm. Der ist nicht gestorben. Die Seele ist noch da. Die Seele ist das Prinzip des Lebens. Wunderbar, eine schöne Erkenntnis von der Seele zu haben. Es ist gut, also in die Bibel immer wieder hineinzusehen und sich Gedanken zu machen über die Seele. Ich will nur weniges vielleicht noch sagen. Einmal sagt die Bibel uns in einem schönen Wort, was Hilfe ist dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, wie geht's weiter, aber Schaden nehme an seiner Seele. Meine erste Erklärung, die ich dazu gehört habe, werde ich nie vergessen. Deine Seele hat einen höheren Wert als die ganze Welt. Kannst du dir die Reichtümer einer ganzen Welt vorstellen? Nur mit den ganzen Reichtümer von Frankfurt, du wärst ein mehrfacher Millionär. Ach, mehrfach zählt gar nicht, mehr noch. Aber was nützt es, wenn du das alles gewinnst und nimmst Schaden an deiner Seele? So wertvoll ist die Seele, die Gott uns gegeben hat. Das ist das Urteil Gottes. Wir sollten also auch über unsere Seele ein wenig Gedanken machen. Die Bibel sagt uns manches über die Seele. Ich will vielleicht ein paar Worte herausgreifen. Nicht so viel. Einmal aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 9, da steht, als Endertrag unseres Glaubenslebens steht die Errettung der Seele. Also im Glaubensleben fängt man an, nicht? Was steht am Anfang vom Glaubensleben? Eine Heilsgewissheit. Sonst gibt es kein Glaubensleben. Wir brauchen eine Heilsgewissheit, dass Gott unser Vater ist und wir seine Kinder. Aber dann geht ja das Glaubensleben weiter. Endertrag des Glaubenslebens, Errettung der Seele. Das ist schön. Ein anderes Wort. Ja, der Heiland hat es gesagt, du kannst deine Seele verlieren, du kannst deine Seele finden. Das schönste Wort steht für mich im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 33. Ihr kennt es im Aufschlagen eurer Bibel, steht bestimmt nicht so da, wie ich sage. Man kann seine Seele verlieren, steht dort auch da, aber man kann seine Seele ins Leben zeugen. Das heißt, die Seele kriegt dann göttliches Leben. Leider wird das nicht übersetzt. Aber wer es nachprüfen will, kannst im Griechischen vielleicht lesen, kannst im Wörterbuch dann nachlesen, da steht das Wort da, er wird sich ins Leben zeugen. Einen solchen wunderbaren Stellenwert hat für uns die Seele, die Gott uns gegeben hat. Ein abschließendes Wort, 1. Thessalonicher 5,23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, euer ganzer Geist samt Seele und Leib, tadellos am Tage Christi Jesu. Also wir in der Dreiheit, tadellos nach Geist, Seele und Leib, wie Gott uns geschaffen hat. Ein Bruder sagte mir so schön zu dieser Stelle, ich möchte an dem Tage meine drei Sachen alle beieinander haben. Vielleicht dürfen wir es auch noch sagen. Aber ich möchte damit eigentlich schließen. Es wäre noch viel zu sagen von dem ganzen Wunder des Lebens, das Gott uns gegeben hat. Vielleicht werde ich ein Gedicht vorlesen. Ja, ich glaube, ich verlinke es. Wir singen nachher noch ein schönes Lied von dem Leben, freue mich drauf, aber ich will ein Gedicht vorlesen. Das ist von dem Bruder, der mich zu der Heilsgewissheit geführt hat. Es hat die Überschrift Lebenswertes Leben. Wo nicht Wahrheit wohnt im Herzensgrund, ist das tiefste Wesen nicht gesund. Wo nicht Liebe lenkt das ganze Sein, ist das Leben nur ein leerer Schein. Wo der Geist nicht leitet, führt und treibt, alles Dasein, tote Form nur bleibt. Wer in Gott nicht seinen Ursprung fand, noch nicht seinen Zwiespalt überwand. Nur wo Gott sich in ein Herz ergoss, Zeit und Ewigkeit zusammenfloss. Wo die Ewigkeit ragt in die Zeit, wird das Leben zur Unsterblichkeit. Und nur dieses Leben ist allein einzig wert, von uns gelebt zu sein. Der Herr möge uns alle segnen.